Okay. Ja, auch mal wieder schön, hier vorne zu stehen. Bin es nicht mehr so gewohnt, genau. Aber ja, wie schon angeklungen, das Thema heißt Prüfen und Essen, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Genau. Ja, geht. Es dreht sich um das Abendmahl, die Predigt heute. So haben wir heute einen echten Abendmahl-Gottesdienst. Und die Verse 23 bis 25 sind uns, denke ich, sehr vertraut. Die teilen wir oft miteinander. Aber Paulus hat dann die Gemeinde in Korinth im ersten Korintherbrief, in Kapitel 11, einen ganzen Abschnitt über das Abendmahl geschrieben. Und heute wollen wir dann auch ein paar andere Verse anschauen. Es sind die Verse 17 bis 34, aber ich beginne einfach mit diesen Versen ab 23 bis 25, die uns allen, denke ich, sehr gut vertraut sind. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wie gesagt, diese Verse, die, denke ich, sind uns sehr vertraut. Was wir aus Zeitgründen oder warum auch immer dann oft auch weglassen, das sind die Verse davor und die Verse danach. Ich nenne sie mal eher die unbequemen Verse, auf die ich heute dann mit uns eingehen möchte. Die wollen wir zuerst anschauen, aber dann kommen wir zum Abendmahl, keine Sorge. Dann kommen wir zu dem, was uns Gott darreicht im Abendmahl. Aber nehmen wir mal die Verse 26 bis 29. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht zu. Ich habe mal diese paar unbequemen Passagen farblich hervorgehoben. Da lesen wir, dass wir auf unwürdige Weise am Abendmahl teilnehmen können, dass wir uns schuldig machen können dadurch, dass wir das Abendmahl miteinander halten, oder dass wir sogar das Gericht Gottes auf uns ziehen können, wenn wir in einer falschen Weise am Abendmahl teilnehmen. Prüfet und esst, prüfen und essen. Das ist so das Thema und ich möchte in zwei Abschnitte unterteilen. Zum ersten drei kurze Gedanken zu diesen Texten und dann noch drei Prüfkriterien, wie wir dieser Aufforderung nachkommen können. Die sind vielleicht nicht abschließend, aber heute einfach mal drei Punkte, wie wir unser Herz prüfen können, bevor wir dann mit großer Freiheit zum Abendmahl gehen können. Der erste Gedanke, auf den ich eingehen möchte, der heißt: Es dreht sich nicht um Ausschluss vom Abendmahl. Die Predigt ist nicht dazu gedacht, dass du zum Schluss sagst, ich darf nicht teilnehmen, das wäre schade, sondern es heißt, wir sollen uns prüfen und dann sollen wir essen. Aber der Gedanke der Prüfung darf, denke ich, heute einfach auch mal so ein bisschen im Fokus stehen, im Mittelpunkt stehen. Also nochmal klar, ich möchte niemand durch diese Predigt davon abhalten, am Abendmahl teilzunehmen, sondern einfach in der richtigen Weise, so wie uns das die Bibel sagt. teilnehmen. Das lesen wir in der Heiligen Schrift. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Das ist der erste Gedanke zu diesem Text, der mir wichtig ist. Dann komme ich schon zum zweiten Gedanken. Wer soll denn festlegen, wer am Abendmahl teilnehmen kann? Ist jetzt die Gemeindeleitung aufgefordert, einen Abendmahlstüff einzuführen? Oder mache ich jetzt am Ende der Predigt, teile ich einen Fragebogen aus und jeder muss ausfüllen und dann werden wir aus und nur wenn du so und so viele Punkte erreicht hast, dann darfst du teilnehmen. Nein, das finden wir in diesem Text nicht. Die Gemeindeleitung ist aufgefordert zu prüfen. Ich bin nicht aufgefordert, dich zu prüfen, sondern der Text sagt in Vers 28, deshalb soll sich jeder prüfen. Das ist deine und meine Aufgabe, das nimmt uns niemand anders ab. Angestoßen für diese Predigt bin ich durch ein kleines Handout vom BFP zu einem Thema über Mitgliedschaft und auch über solche Dinge. Und da stand ein Passus drin, im Abendmahl sprechen wir dir quasi die Zugehörigkeit vom Reich Gottes zu. Das stimmt aber nicht ganz, sondern wir bieten das Abendmahl an, aber du bist in der Funktion des Prüfens. Das wird auch in diesem Handout dann nochmal relativiert, also es bleibt nicht so stehen. Aber das kann dir niemand abnehmen. Die Tatsache, dass wir dir das Abendmahl oder dass uns das Abendmahl ausgeteilt wird, sagt noch nichts. Du kannst teilnehmen in würdiger Weise, in unwürdiger Weise. Du und ich, wir haben die Aufgabe zu prüfen. So. Wer soll festlegen, wer am Abendmahl teilnehmen kann? Das machst du. Wir sollen diese Prüfung machen und ich vergleiche es immer so mit der Führerscheinprüfung. Wie habe ich darauf hingefiebert? Warum habe ich die Prüfung gemacht? Natürlich, damit ich nachher Auto fahren darf und nicht, dass ich nachher nicht fahre. Und die Prüfung unseres Herzens soll stattfinden, dass ich nachher am Abendmahl teilnehmen kann. Und diese Prüfung, die soll sich jeder selber prüfen. Das ist der zweite Punkt. Ich komme zum dritten Gedanken zum Abendmahl. Wir lesen hier in diesem Text vom Gericht. Der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Oha, gefährlich, denkst du? Da lasse ich lieber die Finger davon. Das wäre die falsche Reaktion, wenn wir hier von Gericht lesen, vor deinem inneren Auge. Entsteht vielleicht schon so ein Bild der ewigen Verdammnis, weil du beim Abendmahl einen Fehler gemacht hast. Aber auch da lesen wir in dem Text etwas anderes. Es dreht sich nicht um eine ewige Verdammnis, wenn hier von Gericht steht, sondern in Vers 32, also weiter unten dann im Text, da steht, doch wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Da steht in der Tat, dass man schwach werden kann, dass man krank werden kann, aber das ist nicht als dieses Endgericht zu verstehen, sondern wenn bei dir und wenn bei mir was verkehrt ist, dann will uns Gott zurechtbringen. Das ist gemeint damit. Aber es steht auch drin, okay, mach es nicht leichtfertig, sondern kann es negative Auswirkungen auf dein Leben haben. Prüfet und esset, das waren so diese drei Gedanken, die mir wichtig waren noch zu diesem Text. Und wir kommen jetzt zu diesen drei Prüfkriterien. Nervt mich mein Handout, einen kleinen Moment. Muss ich schnell nochmal herholen. So ist das mit der Technik. Genau. Aber geht gleich weiter. Da haben wir es. Wenn es wahr ist. Genau. Genau. Überspringen. So. Muss immer in der. Genau. 3 Prüfkriterien. Ich habe die mal auf der linken Seite durch 3 Balken markiert, so viel mal vorab. Es sind 2 senkrechte Balken und es ist 1 waagrechter Balken. Ich gehe da nachher noch näher drauf ein, aber auf welcher Grundlage sollen wir also prüfen? Vers 24, Jesus sprach, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Und wer auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. So, die Frage ist, wie feiern wir nachher Abendmahl? Nicht nur nachher, wie feiern wir immer Abendmahl? Ist das eine Routine? Bin ich mit den Gedanken wo ganz anders? Will ich eigentlich mit dem, was hier symbolisiert wird, was der geistliche Hintergrund ist, gar nicht so viel am Hut haben, dann wäre das eine unwürdige Teilnahme am Abendmahl. Und vor der warnt uns die Heilige Schrift. Eine würdige ist, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir da machen und das, was Gott damit vorgesehen hat, wirklich so in uns aufsaugen und dementsprechend dieses Mahl zusammen mit Jesus feiern. Da steht, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Dieses erste Abendmahl war ja nicht zufällig an einem Passafest, das jährlich in Israel stattfindet. Und manchmal denken wir, die Welt spielt verrückt, es geht vorwärts, rückwärts, was ist denn die Richtung? Aber Gottes Uhrzeiger geht sehr genau in die richtige Richtung, entsprechend seinem Plan. Und deshalb ist es kein Zufall, dass Jesus dieses Mahl an diesem Abend einsetzt. Und es ist auch kein Zufall, dass er danach gefangen genommen wird, obwohl er nicht aktiv war und stumm gemacht hat, damit sie ihn endlich gefangen nehmen, sondern das war Gottes Zeitplan. Und nicht umsonst wurde er am Tag darauf dann hingerichtet. Das deutet hin auf das, was das Passa eigentlich bedeutet. Da möchte ich kurz drauf eingehen, für die, die vielleicht nicht so oft unter uns sind und die noch nicht so bibelfest sind. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Das nimmt Bezug auf etwas, was ungefähr 1300 Jahre vorher stattgefunden hat. Da hat das Volk Israel zum ersten Mal Passa miteinander gefeiert. Und ich glaube, es ist gut, diesen geistlichen Hintergrund, wenn wir uns über Abendmahl unterhalten und wenn wir uns über Prüfung unterhalten, vor Augen zu führen. Kurz die Geschichte. 1300 Jahre vorher und wenn wir nochmal 400 Jahre vorher schauen, da gab es eine Hungersnot in ganz Israel, in ganz Ägypten und der Stammvater Jakob, auch Israel genannt, ist dann aufgrund dieser Notlage nach Ägypten gezogen mit seiner ganzen Familie. Dort war bereits einer seiner Söhne, der Josef, den hatten vorher seine Brüder, weil sie neidisch waren, als Sklaven verkauft nach Ägypten. Der Josef, der war in Ägypten und ist dort durch Gottes Gunst zu Ansehen gekommen. Gott hat ihn vorbereitet auf das, was kommt, dass eine Hungersnot kommt. Und er war weise genug, zu raten, Speicher anzulegen, in 7 fetten Jahren zu sammeln, damit in diesen 7 Jahren der Hungersnot genügend da ist zum Essen. Und so war dieser Josef, dieser verkaufte Sklave, war der zweithöchste Mann im Staate Ägypten. Und als die Not groß wurde, ist der Jakob, sein Vater, der dann inzwischen mitbekommen hat, was da los ist, wo sein Sohn ist, er hat ihn tot geglaubt, ist mit Sack und Pack mit der ganzen Familie ihm nachgezogen und sie durften sich im Land Ägypten ansiedeln. Und das ist 200 Jahre ganz gut gegangen. Solange das Volk der Ägypter und die Regenten sich noch daran erinnerten, wie viel Gutes dieser Josef ihnen getan hat. Im Laufe der Jahrhunderte ist es in Vergessenheit geraten und man hat gesehen, da ist irgendwie so ein fremdes Volk, das wird immer stärker. Was ist das eigentlich? Die machen wir uns dienstbar. Und dann lesen wir in der Heiligen Schrift, sie haben Aufseher über sie eingesetzt, sie mussten Fronarbeit, Sklavenarbeit leisten, mussten Städte erbauen, Ziegel brennen, schwere Arbeit verrichten. Und bis hin zu dem, dass die Ägypter Angst hatten, dass dieses Volk zu mächtig ist, dass sie dann phasenweise die männlichen Kinder getötet haben. Wenn so ein kleines Baby auf die Welt gekommen ist, dann haben sie diese Kinder getötet, damit das Volk nicht zu kräftig wird. Das waren diese 200 Jahre der Unterdrückung, die das Volk Israel dort in Ägypten erlebt hat. Zwangsarbeit, Kindermord, Unterdrückung. Und dann ruft Gott den Mose auf den Plan. Er wird in wunderbarer Weise verschont vor dem, dass er umgebracht wird als kleines Kind, kommt dann an den Hof des Pharaos 40 Jahre, ist dann 40 Jahre selber so eigentlich auf der Flucht, aber eigentlich in einer Vorbereitung von Gott bei einer Schafherde und kommt dann im Alter von 80 Jahren, wird er von Gott berufen: Du sollst mein Volk, das Volk der Israeliten aus Ägypten, herausführen. Das hört sich so easy an, aber Ägypten war die Weltmacht damals. Und das Volk Israel war 600.000 Mann plus Frauen plus Kinder, war eine nennenswerte Größe. Die Städte damals waren nicht so riesig, wie wir das heute gewohnt sind. Und dann kommt ein Mose und sagt, und die führe ich jetzt raus. Diese wirtschaftliche Ressource, die Städte gebaut hat, das hat sich Ägypten nicht gefallen lassen. Deshalb will der Pharao das Volk Gottes, das Volk Israel, nicht ziehen lassen. Und dann schickt Gott Plagen, 10 an der Zahl, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, verschiedene Heuschrecken und Finsternis und alles Mögliche, um vorzubereiten, dass der Pharao irgendwann bereit ist, das Volk ziehen zu lassen. 9 Plagen sind schon vorüber und dann kündigt Gott die letzte, die 10. Plage an. Und so wie vorher die Ägypter Kinder der Israeliten umgebracht haben, kündigt Gott an: In dieser Nacht werde ich kommen und werde die Erstgeburt schlagen. Alles, was erstgeboren ist, unter den Menschen und unter dem Vieh, wird in dieser Nacht sterben. Ich gehe richtend durch das Land und werde nicht verschonen. Außer es gibt eine Bedingung, die Mose im Auftrag Gottes den Israeliten verkündet hat. Außer ihr nehmt ein fehlerloses männliches Lamm, schlachtet es und streicht von dem Blut an die beiden Türpfosten eures Hauses und an den oberen Querbalken. Und da finden wir schon diesen Hinweis auf Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet ist. Fehlerlos, ohne Sünde. Und so mussten sie ein Tier nehmen, nicht irgendeins, das man sowieso loswerden wollte, sondern eigentlich das Beste. Ein fehlerloses Lamm und musste es schlachten. Ein Lamm geschlachtet anstatt den Menschen. Und überall, wo Gott dieses Zeichen gefunden hat, wo dieses Blut an der Türe war, ist das Strafgericht vorübergegangen. Und überall, wo dieses Zeichen nicht war, dort ist Tod und Leid eingekehrt. Es war ein riesiges Geschrei, weil kein einziges Haus verschont war vor diesem Strafgericht Gottes, außer denen, an denen die Türpfosten und der obere Querbalken mit dem Blut dieses Lammes markiert ist. Deshalb heißt dieser erste Punkt das Zeichen an deiner Herzenstür. Entschuldigung, jetzt habe ich einmal zu weit geklebt. Nehmt etwas vom Blut des geschlachteten Lammes und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Das Lamm starb anstatt der Erstgeburt. Jesus gibt sich für uns, für dich und für mich hin, obwohl wir die Sünde verdient hätten, die Strafe verdient hätten, den Tod verdient hätten. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Im Abendmahl bekennen wir: Ich habe es nötig. Ich habe es nötig, dass ein anderer, nämlich Jesus Christus, das Lamm Gottes für mich starb. Und das ist das erste Kriterium, das ich einfach mit uns teilen möchte. Wenn Wenn wir uns vorbereiten auf das Abendmahl, wenn wir es nehmen, dann nehmen wir das nicht in einer hochmütigen Haltung, sondern dann bekennt unser Herz, ja, es war bitter notwendig, dass Jesus Christus gestorben ist. Er ist nicht gestorben, weil irgendwelche römischen Herren ihn ans Kreuz genagelt haben. Er ist auch nicht gestorben, weil der Judas ihn verraten hat. Er ist gestorben wegen mir, weil ich es bitter notwendig habe, dass ein Lamm geschlachtet wird, damit das Gericht an mir vorübergeht. Das ist der erste Punkt, das Zeichen an deines Herzenstür, wenn wir uns das bildlich mitnehmen, die Pfosten und dieser Querbalken mit dem Blut Jesu Christi getränkt. Wir kommen zum zweiten Kriterium, das heißt bereit für die Wanderung. Und ihr seht schon, es ist der zweite senkrechte Balken, der hier gelb leuchtet. Es dreht sich um unsere Beziehung zu Gott. Und es kommt dann irgendwann auch noch ein waagrechter Balken, der dann eher die Beziehung zu denen um mich herum symbolisiert. Bereit für die Wanderung. Interessant ist, diese erste Nacht des Passas, in welcher Haltung die das Passalamm essen sollten. Da steht, wenn ihr das Lamm esst, sollt ihr euer Gewand mit dem Gürtel hochraffen, die Schuhe anziehen und den Wanderstock in die Hand nehmen. Das ist ungewöhnlich für ein Abendessen im Orient. Normalerweise hat man sich bequem gemacht, normalerweise hat man die Schuhe ausgezogen, man hat sich auf Polster eher liegend versammelt und hat dann gemütlich miteinander Abend gegessen. Aber in dem Fall sollte es anders sein. Umgürtet an den Füßen die Schuhe und einen Wanderstab in der Hand. Ungemütlich eigentlich zum Essen, wenn du in einer Hand einen Stab hast. Aber das bedeutet, bereit für einen sofortigen Aufbruch. Und in dieser Nacht ging es wirklich los. Das Volk musste aufbrechen. Aber das hat geistlich etwas für dich und für mich zu bedeuten. Wenn wir das Abendmahl essen, dann soll ich und muss ich bereit sein für radikale Lebensveränderung. Dem Volk ist eine Wolken- und Feuersäule, am Tag eine Wolkensäule vorangegangen, nachts eine Feuersäule, der sie nachfolgen konnten. Und so erwartet Gott von uns diese Bereitschaft, Jesus Christus nachzufolgen. Das, was er uns in seinem Wort gegeben hat, das, wo sein Heiliger Geist dich und mich hinleiten möchte, diese unbedingte Bereitschaft auf diese Wanderung gehen. Also ich nehme die Vergebung an, ich bestreiche meine Herzenstür so bildlich mit seinem Blut, damit das Gericht an mir vorübergeht, aber ich tue es in der Haltung, mit dem Wanderstab in der Hand, mit den Füßen, mit den Schuhen an den Füßen und mit dem Mantel so hochgerafft, das war der Sinn des Gürtels, dass man laufen kann und dass er nicht unter die Füße kommt. Ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit, mich zu verändern. Dort, wo ich weiß, dass mein Leben nicht im Einklang mit Gott ist und ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, das, was ich selber gar nicht vollbringen kann. Erneuere meinen Denksinn. Wie soll ich das selber machen? Das geschieht, wenn wir uns für Gott öffnen. Dann kann Gott in uns ein reines Herz schaffen, mehr und mehr. Das nennt man diesen Weg der Heiligung. Und dann kann er meinen Denksinn verändern, dass ich nicht mehr denke, wie ich früher gedacht habe, sondern dass ich so denke, wie Gott haben möchte, dass ich denken soll. Das zweite Prüfkriterium, bin ich bereit dafür? Oder mache ich Schluss an dem Punkt, wo ich weiß, mir ist vergeben, aber alles andere kann weitergehen wie bisher. Nichts konnte weitergehen wie bisher. Das Volk ist aufgestanden, es hat alles verlassen, es ist losgezogen auf eine Wanderung Gott hinterher. Das soll unser Herzensanliegen sein, auch wenn wir Abendmahl feiern, Gott verändere mich. Und ich selber dort, wo ich weiß, dass was nicht passt, will ich aktiv werden, will verändern. Bereit für die Wanderung. Wir kommen zum dritten Punkt, nehmt einander an. Und das ist jetzt ein liegender Querbalken. Ich hätte das auch anders anordnen können. Ich hätte zwei senkrechte Balken als Türpfosten und einen oben als Querpfosten nehmen können. Je nachdem, welches Bild für dich besser ist, dass du dir besser merken kannst, das kannst du dir einprägen. Aber wir sind jetzt bei dem waagrechten Querbalken. Wenn wir uns nochmal erinnern, Abendmahl feiern hat etwas mit dem Leib Christi zu tun. Und in der Heiligen Schrift bedeutet Leib Christi auch Gemeinde. Und wir sagen, er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und das definiert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das setzt einen Standard, wenn er das Haupt ist und wir die Glieder, einen Standard, da können wir nicht aus. Und darum dreht es sich an diesem dritten Prüfkriterium. Du denkst vielleicht, das ist jetzt weit hergeholt, aber nein, das ist mittendrin in diesem Text, in den Texten 17 bis 34 ist das ein ganz zentraler Gedanke. Und ich lese mal aus diesen Versen, Vers 17, wenn ich das Folgende anordne, schreibt Paulus an die Korinther, so kann ich euch nicht loben, weil ihr nicht zur Förderung des Guten, sondern des Schlechten zusammenkommt. Vor allem nämlich höre ich, es gäbe, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich das auch. So aber, wie ihr nun zusammenkommt, ist das Essen gar kein Mahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine hungert, der andere ist schon betrunken. Da dreht es sich also um diese waagrechte Komponente. Wie halten wir Abendmahl miteinander? Ist mir der andere egal? Hauptsache ich mir meins? Nein. Gott setzt den Standard, indem er betont, ich bin das Haupt und ihr seid die Glieder. Da haben wir einen Herrn über uns und untereinander sind wir gleich und untereinander sollten wir tunlichst auf uns Acht geben. Wer schon mal von einer Autoimmunerkrankung geplagt war, wenn der Körper gegen sich selbst rebelliert, beginnt sich aufzufressen, Entzündungen zu produzieren, das ist hart. Und genauso ist es, wenn es in der Gemeinde eine Autoimmunerkrankung gibt, wenn wir nicht wissen, wie wir miteinander als Gemeinde umzugehen haben. Deshalb gibt es diesen Vers 33, den Paulus dann an die Gemeinde noch schreibt, darum meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Nun könnte man denken, ja, wir sollen warten, bis der auch noch da ist. Ja, okay, warten wir noch einen kurzen Moment, der kommt gleich. Nein, dieses Wort warten bedeutet mehr. Ek dechomai, das heißt eigentlich wörtlich die offene, ausgestreckte Hand hinhalten. Jemand etwas gewähren. Also nicht nur auf mich zu schauen, sondern mich offen vor den neben mir zu stellen, vor die Gemeinde zu stellen, untereinander empfangend, gebend, jemand etwas gewähren, Gunst gewähren. Das bedeutet dieses Wort, das wird leider sehr schwach übersetzt mit warten. Das bedeutet auch aufeinander warten, genau, aber eben in dieser Haltung positiv. Nicht, wann geht er endlich her, sondern ich bin auf den anderen zugerichtet. Ich gewähre ihm Rücksichtnahme, ich gewähre ihm Anteilnahme. Ich achte auf ihn. Ich habe Wertschätzung für ihn in mein Herz, in meinem Herzen. Ich segne ihn. Ich ärgere mich nicht über ihn, es kommt auch mal vor, aber spätestens am Abendmahl nehme ich wieder neu diese Liebe an. All das, was man auch mit Liebe benennen könnte, das ist das, was hier eigentlich ausgedrückt ist. In der Art sollen wir uns dem Nächsten zuwenden. Ich komme langsam in die Endkurve, damit wir genügend Zeit haben, das Abendmahl zu essen. Prüfen und essen. Das Zeichen an deiner Herzenstür. Weiß nicht, ich kenne nicht jeden. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in unserer Mitte. Vielleicht hast du noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Wenn du nicht bereit bist, diese Entscheidung zu treffen, dann ist es besser, lass dieses Abendmahl an dir vorübergehen. Keiner schaut dich komisch an, wenn du nicht teilnimmst. Aber noch viel besser ist, wenn du heute diesen Ruf hörst und heute dich entscheidest. Denken wir an den Schächer am Kreuz. In seinen letzten Minuten erkennt er, wer neben ihm hängt, er, der Verbrecher, und wendet sich Jesus zu, und Jesus spricht ihm Vergebung zu und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So, vielleicht ist diese Botschaft heute für dich das Zeichen an deiner Herzenstür. Du kannst die Weichen stellen, dass Gottes Endgericht an dir vorübergeht. Und ich lade dich ganz herzlich ein dazu. Und dann freuen wir uns, wenn wir gemeinsam miteinander Abendmahl feiern. Oder wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist und etwas eingeschlafen ist, etwas träge geworden ist, gar nicht mehr die Bedeutung hat in deinem Herzen, dann kannst du heute neu dieses Zeichen an dein Herz nehmen und sagen, ich habe es bitter notwendig und ich nehme es heute neu an, dass das Lamm für mich gestorben ist. Bereit für die Wanderung. Das lesen wir so oft in der Heiligen Schrift, dass diesem Sinneswandel, dieser Lebensentscheidung dann auch in unserem Leben etwas folgen soll, dass sich unser Leben verändern soll. Dazu sind wir heute eingeladen. Und wenn wir auch da stecken geblieben sind an einem Punkt und wissen, da wäre ein nächster Schritt dran, dann ist es gut, im Abendmahl diesen Entschluss zu fassen. Und dann dürfen wir am Abendmahl teilnehmen. Und nehmt einander an. Diese waagrechte Komponente in diesem Thema, nehmt einander an. Wo sich Zwietracht vielleicht eingeschlichen hat, wo sich Ärger eingeschlichen hat, das passiert. Ja? Es dreht sich auch nicht darum, dass wir vollkommen sein müssen, um am Abendmahl teilzunehmen. Nein, das Lamm musste geschlachtet werden, weil wir unvollkommene Menschen sind, weil wir mit Schuld beladen sind. Aber wir stellen uns unter die Autorität Gottes. Wir stellen uns darunter, dass er das Haupt ist und dass wir untereinander Glieder sind und wollen in der Haltung auf den anderen zugehen, Dinge bereinigen, die vielleicht in meinem Herzen sind, die nicht in Ordnung sind, damit der Weg frei ist zum Abendmahl. Jesus spricht. Im Lukas-Evangelium oder in den Evangelien lesen wir, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Und ich glaube, das gilt nicht nur damals, das gilt für heute. Wie sehr sehnt sich Jesus danach, heute mit dir dieses Abendmahl zu feiern. Und er steht da und macht dir dieses Angebot. Deshalb prüfe und esse. Und wenn du sagst, ja, ich nehme neu diesen Entschluss, dann bist du herzlich eingeladen, heute gemeinsam mit uns Abendmahl zu feiern. Ich lasse den Text noch etwas stehen und wir haben kurz ein Instrumental, wo wir einfach nochmal so für uns selber diese Prüfung auch nochmal machen können. Und danach wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern.